Feuer und Flamme, der Reisepodcast von Kneißl Touristik.
Elisabeth, warum bist du Feuer und Flamme für Valencia und Cuenca?
Es gibt wunderbare Städte in Spanien. Es gibt davon, weiß Gott, wie viele. Aber Valencia ist einer der schönsten Plätze, wenn ich sehr moderne, futuristische Architektur mit einer bezaubernden Altstadt kombiniert finden möchte. Und das, was mich so total begeistert, ist alles, was im Umland liegt. Cuenca, das so richtig aus einer Schlucht herauswächst. Und vor allem auch die ganz, ganz herrlichen Türme von Teruel.
Hallo und herzlich willkommen bei der 7. Episode von Feuer und Flamme, dem Reisepodcast von Kneißl Touristik. Hier schauen wir uns jede zweite Woche, alle 14 Tage, eine ganz konkrete Reise an, tauchen tief in die Reiseroute ein, reden über Tipps, reden über Kulinarik, natürlich über Kultur. Und jedes Mal habe ich einen wahnsinnig tollen Gesprächspartner, eine erfahrene Gesprächspartnerin. Und heute wieder zum 4. Mal bei uns im Feuer und Flamme Podcast Studio. Herzlich willkommen, liebe Elisabeth Kneißl-Neumeier, Mitgründerin von Kneißl Touristik und ja, eine sprühende Inspirationsquelle für alle Reisen. Schön, schön, dass du wieder da bist. Und gleich ganz am Anfang gefragt, was zieht dich denn da nach Spanien?
Spanien ist von Haus aus ein ganz besonderes Ziel für mich. Ich bin nie der Typ gewesen, der gesagt hat, ah, jetzt muss ich alles auf Fernreisen umlegen. Europa ist grandios, ja. Und Spanien einfach ganz was Besonderes. Und Spanien gibt es in so einer Vielfalt. Und für mich ist einfach diese Region Valencia, und wir kommen da ja hinüber nach Castilla, La Mancha, wir kommen hinein nach Aragon, derartig schöne, vielleicht jetzt weniger kontrastreiche, aber so unbekannte Schönheit, wo jeder staunt, was wir jeden Tag sehen, weil man es ja fast nicht in den Reiseführern findet. Und das sind dann diese kleineren und größeren Geheimtipps, wo die Leute sehr wohl zum Staunen kommen. Und das in Kombination mit der fantastischen Stadt Valencia ist halt eine ganz besondere Reise, die wir da 7 Tage lang erkunden.
Genau, und natürlich in Kombination mit dem in Spanien immer fantastischen Essen. Da werden wir später noch ein bisschen genauer drüber reden. Wir haben ja auch gesagt, wir sprechen konkret über eine ganz spezielle Reise. In dem Fall dauert unsere Reise 7 Tage. Wie du gesagt hast, eine spannende Mischung aus historischen Städten, Dörfern, ganz besonderen Landschaften. Wir haben für euch wieder ein paar Bilder vorbereitet, auch eine Übersichtskarte, damit ihr quasi mit dem Finger auf der Landkarte auf Facebook oder auf Instagram das mitverfolgen könnt. Auf Facebook Kneißl Touristik und Instagram auch Kneißl Touristik. Die Links packen wir euch wie immer in die Folgenbeschreibung, in die Shownotes hinein. Vielleicht magst du uns ganz kurz, Elisabeth, einfach kurz mal geografisch abholen. Wo fliegen wir hin? In welche Richtung fahren wir dann so, wenn das einer schon jetzt am Finger auf der Karte mitverfolgen will? Was ist so die Route dieser Reise in dieser einen Woche?
Es gibt wahnsinnig angenehme Flüge mit der Auer hinunter nach Valencia. Die nutzen wir, damit wir einmal schnell an die Ostküste von Spanien kommen. Von dort aus geht's dann Richtung Westen, Nordwesten hinauf. Die ganze Meseta, die große innere Hochebene von Kastilien, wird von einem gewaltigen Randgebirge umfasst. Und durch dieses kastilische Randgebirge, durch das kastilische System, fahren wir hinauf nach Cuenca. Es ist eine schöne Fahrt, wir kommen durch große Wälder hindurch und stehen dann in einer Stadt, die geboren wurde genau auf einem Felsen, der von zwei gewaltigen Schluchten umgeben ist. Wir schauen hinunter Richtung Júcar und Huecar, den beiden Flüssen, wo steil mehr als 150 Meter hoch die Felstürme aufragen. Und genau aus den Felsen heraus wachsen die Häuser der Altstadt. Es ist faszinierend dort. Am nächsten Tag bleiben wir in diesem Randgebirge. Wir fahren ein Stückerl weiter, weil dort gibt es ja ganz fantastische Naturschönheiten. Wir sind unterwegs in der Ciudad Encantada, also in der verwunschenen Stadt. Wir wollen in Aragon in ein altes Berber-Emirat, in eine Taifa eintauchen. Albarracín war mal ursprünglich ein Berberdorf oder eine Berberfestungsanlage. Für mich nur immer umwerfend schönes Teruel mit seinen Türmen. Ich kenne keine so schönen Türme über ganz Nordafrika hinweg. Und mitten in Spanien ragen die tollsten Türme auf. Ich weiß, jeder kennt die Giralda oder andere Türme in Spanien, die aus muslimischer Zeit stammen. Aber nichts ist so schön verziert wie die Türme von der Stadt Teruel. Und dann taucht man in eine Landschaft ein, die für Spanien immer symptomatischer wird. Wir gehen durch eine Landschaft, die einmal irrsinnig bedeutungsvoll war, das Maestrazgo, aber die langsam mehr und mehr Leute verliert. Mhm. Es ist eine Traumlandschaft mit Dörfern, wo du das Gefühl hast, da ist ein Glassturz drüber gestellt und die Leute sind weg. Ja. Also du kommst in Städte wie Cantavieja oder Mirambel oder Morella, wo du einfach nur staunst, was da alles zu sehen ist, aber es fehlen da die Leute. Aber die Landschaft ist wahnsinnig schön, die Dörfer sind schön. Und dann geht es wieder an die Küste von Valencia, also Castellón, hinunter. Da unten ist eine faszinierende, befestigte Halbinsel, Peñíscola. Und dann wieder zurück nach Valencia. Und wenn wir in Valencia wieder sind, dann wollen wir uns nicht nur der Stadt und ihrer Architektur widmen, sondern wir wollen auch ein bisschen was von einer ganz großen Besonderheit, die jetzt auch die UNO oder die UNESCO besonders hervorgehoben hat, widmen. Da gibt's die Huerta oder Orte de Valencia. Das ist eine der tollsten und ausgeklügelsten landwirtschaftlichen Regionen auf der ganzen Welt, weil man seit mehr als 1200 Jahren mittlerweile dort alle möglichen Gemüse und Früchte anbaut. Ich habe bis zu 5 Ernten im Jahr und genau neben einem Hochhaus fängt es an. Huerta bedeutet, die Leute leben am Rande der Stadt, mittendrin schon in ihrer wirklich tollen Grünlandschaft. Und da gibt's die riesigen Reisfelder im Süden unten. Aber da gibt's auch gleich die wunderbaren Felder voller Erdmandeln, weil wir wollen ja eine Horchata, eine Erdmandelmilch kosten.
Wunderbar. Danke für diese Feuer- und Flamme-Einführung in diese Reise. Ich schlage vor, wir hören uns jetzt an, aus eurem Katalog heraus, ist ja auch immer ein großer Schatz von euch, den ich auch wahnsinnig gerne durchblätter, schon mit schönen Texten drin, und wir haben einen, den Grazer Schauspieler Helmut Buche, ihr kennt ihn schon aus den anderen Episoden, gebeten, uns ein paar Texte auch einzusprechen, und hören wir uns mal hier die Einleitung kurz an.
Valencia mit Cuenca und Maestrazgo, wenig besucht, und eine architektonische Perle im Süden von Castilla-La Mancha ist die Stadt Cuenca, die über steilen Schluchten mit hängenden Häusern errichtet wurde. Im benachbarten Aragon beeindrucken die einzigartigen Mudéjar-Türme von Teruel, aber auch die Altstadt des einstigen Berber-Emirats Albarracín. Noch weiter Richtung Osten liegt die Region Maestrazgo, die uns mit bezaubernden mittelalterlichen Dörfern erwartet, sowie die Festungshalbinsel Peñíscola. Den städtischen Kontrapunkt dazu setzt Valencia mit einer reichen kulturellen Vergangenheit und Gegenwart. Eindrucksvolle Bauwerke im historischen Zentrum, im Kontrast zu den futuristischen Bauten des Star-Architekten Santiago Calatrava. Und was wäre die Huerta von Valencia ohne den Reisanbau und ohne Paella?
Ohne Paella
wär's gar nichts.
Werden wir noch extra besprechen, keine Sorgen. Aber steigen wir hier ein. Wir fliegen nach Valencia, du hast es schon gesagt. Von Österreich aus geht es wahnsinnig bequem. Aber wir verlassen Valencia dann auch am ersten Tag gleich wieder, oder? Und fahren weiter nach Cuenca. Ist das so, wie das so
ist? Ja, das ist komplett richtig. Es ist ein knapp zweistündiger Weg, den wir da auf der Autobahn hinauffahren nach Cuenca. Und das Besondere ist, du gewinnst immer mehr an Höhe. Du fährst durch die angesagtesten Weinregionen, Requeno, in der Region Valencia. Du kommst dann hinein in die Steineichenwälder, die direkt am Übergang zur Castilla-La Mancha sind und dann eigentlich schon ein Teil dieser trockenen Hochebene, die Meseta, die große Binnenplatte, das große Hochplateau im Inneren ausmacht. Und dann stehst du auf einmal, ohne es aus der Entfernung sehen zu können, vor einer Stadt, die richtig herauswächst aus diesen Schluchten, aus den Felsen. Und was mir so extrem gut gefällt in Cuenca und wo ich so total begeistert bin, ist, es ist eine uralte Stadt, die unter den Mauren gegründet worden ist. Also die alte Festung stammt aus der maurischen Zeit, ist also irgendwann um 800 entstanden. Die mittelalterliche Stadt hat sie dann entwickelt, als sie zurückerobert worden ist. Aber das, was jetzt der Stadt Leben einhaucht in vielen Gebäuden, ist die totale moderne Kunst. Cuenca ist ein Zentrum der Gegenwartskunst in Spanien. Und du stehst in den faszinierenden hängenden Häusern, die wirklich genau so an der Schlucht gebaut worden sind, dass man das Gefühl hat, sie hängen drüber und pass auf, dass sie auch nicht runterkippen. Aber du stehst in diesen wunderschönen Häusern drinnen und hast Kunst ab den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Das passt so super da hinein und es könnte überhaupt nicht schöner sein. Und gleichzeitig hast du mittendrin eine Kathedrale, die von einem kleinen Bau dann größer gedacht worden ist und wo du so viele einzigartige Kapitelsäle, Kapellen, wunderschönste Verzierungen, Dekoration hat und gleichzeitig ultramoderne Fenster, weil ich ja ultramoderne Kunst in der Stadt habe. Ich habe ja die Gegenwartskunst dort und das alles passt so gut zusammen, dass du einfach wirklich nur staunst. Und die Kathedrale von Cuenca ist ein echtes Schmuckstück. Aber wenn ja die Türme fehlen, wenn du dir das Bild da anschaust, es fehlen ja die Türme, aber es fehlt dir damit nichts Wesentliches. Ihr Herz, ihr unwahrscheinliches Inneres, das ist eindeutig da.
Bilder, wie gesagt, werden wir auch wieder hochladen, damit ihr das euch auch anschauen könnt, ein bisschen mit, auch miterleben könnt, diese Begeisterung, die da auch natürlich rüberschwappt. Und ich meine, man muss ja immer überlegen, wir sind am ersten Tag. Ja, also wir sind gerade erst angekommen und eigentlich hat man das Gefühl, man ist ja schon viel länger unterwegs, wie das auf Reisen ja ganz oft so ist, wo in einem Tag ja dann vielleicht so viel passiert, wie sonst in einer Woche oder in einem Monat. Und ich glaube, wir hören uns einfach auch den zweiten Tag dann noch einmal an, vom Helmut eingelesen, um so ein bisschen auch das Gefühl zu kriegen, wohin es dort geht. Du möchtest was sagen?
Ich möchte nur was dazu
unbedingt
sagen.
Unbedingt, bitte.
Weil das, was das Besondere bei uns bei Cuenca ausmacht, ist, es gibt dort einen ganz tollen Parador, ein wunderschönes altes Kloster, das umgebaut worden ist.
In ein Hotel,
und
oder?
In ein Hotel. Ja. Und du siehst da diese Brücke, die diese weite Hueca-Schlucht überspannt. Auf der einen Seite ist unser Parador, unser altes Kloster, in dem wir sehr, sehr fein nächtig. Und auf der anderen Seite ist die Altstadt. Weißt du, wie toll das ist, so im Laufe des Nachmittags nicht nur hin und her zu gehen, sondern am Abend das Licht da zu sehen, wie die Stadt so langsam mit Licht erfüllt wird. Es ist toll.
Muss man vielleicht auch kurz erklären, du bringst uns Gott sei Dank immer ein paar Bilder mit in den Podcast, damit wir es uns noch, oder ich zumindest, es mir noch besser vorstellen kann. Das ist ein auch ganz tolles Foto. Man sieht die Brücke, die da hinübergeht zu den aus dem Felsen hinaufwachsenden Häusern. Und man kann sich schön vorstellen, dass man hier quasi am Ende der Brücke sitzt, man dann schaut hinüber im schönen alten Hotel, in dem umgebauten. Hast du noch ein paar tolle Bilder? Ja, unglaublich, wo wirklich es schaut tatsächlich so aus, als würden die Balkone direkt in den Fels hineingeschlagen worden oder eben dran geschraubt worden. Ja, was für ein Einstieg in eine Reise. Reise in eine Stadt, die man vielleicht gar nicht so am Schirm hat bei uns, bei den vielen tollen spanischen Destinationen, wo du vielleicht zuerst denkst an Barcelona oder Madrid und viele andere und die Inseln, die halt dabei sind. Und jetzt sind wir in Cuenca und dann geht's auch schon wieder weiter und wir hören mal rein jetzt in den zweiten Tag, wenn ich darf.
Zweiter Tag. Am Weg durch die Serrania der Cuenca erleben wir zunächst die Naturwunder der verwunschenen Stadt Ciudad Encantada. Mächtige Kalksteinformationen, die wie Tore, Mauern und Türme wirken, die wie steinerne Barken inmitten eines Föhrenwaldes gestrandet sind, begeistern jeden Besucher. Rundgang circa 1,5 Stunden. Durch die Bergwelt des iberischen Scheidegebirges, über Pässe und durch Schluchten im Südwesten Aragons erreichen wir Albarracín, einst Hauptstadt eines Berber-Emirates. Spaziergang durch den bezaubernden Ort zur Santiago-Kirche, zum Alcázar und zur maurischen Stadtmauer aus dem 10. Jahrhundert. Dank seiner Lage abseits großer Handelsrouten konnte der Ort sein altertümliches arabisches Flair bewahren. Am Nachmittag erreichen wir Teruel mit dem bedeutendsten Ensemble spanischer Mudéjar-Architektur. Islamische Architektur, verbunden mit dem Baustil der Gotik, geschmückt mit Fayasen, als die außergewöhnlichsten Kirchtürme Spaniens. Am frühen Abend besuchen wir noch die Kathedrale mit ihrer einzigartigen bemalten Holzdecke aus dem 13. Jahrhundert, die uns nicht nur Heilige, sondern auch die bunt gemischte Bevölkerung des alten Teruel zeigt.
Wenn du von diesem Tag so ein Erlebnis, einen Moment herausgreifen würdest, was ist denn das, wo du sagst, auf das freue ich mich immer ganz besonders oder da sind die Menschen immer am fassungslosesten, staunen so richtig?
Du beschneidest mich. Eines ist es ja nicht. Das sind ja eindeutig mehr. Also die Türme von Teruel sind wirklich das Herausragendste. Ja. Aber allgemein das, was man ja bei uns nicht so richtig verortet mit Spanien, diese Mudéjar-Architektur, ja, die so funktionierte, dass katholische Könige einfach Bauleute brauchten, die möglicherweise Juden waren, aber in den meisten Fällen Moslems waren, die in einer Bautradition aufgewachsen sind, die auf einmal für christliche Kirchen angewandt wurden. Und wenn du durch die Stadt hindurch gehst, durch Teruel, zu seinen Mudéjar-Bauten, dann kommst du aus dem Staunen nicht heraus. Weil du gehst durch die Stadt, durch den Santiago-Turm hindurch und du stehst davor und der ist über und über mit grünen und braunen Fayencen geschmückt, hat dazwischen Arabeskenmuster und das über die ganze Höhe des Turmes hinauf. Und das Intelligente ist ja auch, sie haben nicht einen Turm errichtet, sondern sie haben zwei Türme ineinander gestellt, zwischen denen dann hinaufläuft die Treppe, damit angenehmer zum Hinaufgehen. Und hineingehängt so quasi zwei, drei Etagen auf dem Weg nach oben. Von oben hast du den tollsten Rundblick über die Stadt und bist aber gleichzeitig diesen extrem schönen Sternenhimmel nah, der über Teruel, wir sind über 1000 Meter hoch, einfach extrem schön ist. Das ist herausragend. Und wenn schon Mudéjar-Architektur, dann muss man auch dazu sagen, diese einzigartige Decke in der Kathedrale, die ist einfach so faszinierend, mehr als 30 Meter lang und so wie halt Artesonado-Decken angelegt worden sind. Man hat sie dann überzogen mit Stoff, damit man das noch besser bemalen kann, damit das Ganze noch kräftiger und klarer hervorkommt. Und du hast da alles nebeneinander. Du hast die Passion Christi dort oben. Du hast aber genauso gut einmal eine Tänzerin aus dem alten Teruel des 13. Jahrhunderts. Du hast den Arzt neben einer jüdischen Frau. Du hast christliche Ritter neben den bizarrsten Fabelwesen, die da aus diesen ganzen Pfosten herausragen. Also das ist so absolut einzigartig für Spanien und Mudéjar-Architektur halt für Aragon schon etwas Besonderes, damit einfach ein UNESCO-Welterbe.
Das kommt raus, wenn ich die bitte, dich auf eines zu beschränken, ja? Dann sprudelt es auch wieder heraus. Und das ist ja das Schöne dabei. Du hast noch eines.
Mudéjar-Architektur. Ich habe mich nur auf eins beschränkt.
Also, wunderbar. Wie ihr seht, wie viel es auf dieser Reise zu bestaunen, zu besichtigen gibt, welche Schätze hier auch zu sehen, zu finden sind. Und jetzt haben wir übers Turmsteigen geredet. Raufgehen, runtergehen. Du weißt, was passiert, wenn du das den ganzen Tag machst. Du bist furchtbar hungrig. Und das Schöne ist ja, in Spanien ist das ja Gott sei Dank gar kein Problem, weil kaum ein Land hat für mich ein so gutes und auch vielfältiges Essen wie in Spanien. Und was man ja bei uns ein bisschen immer unterschätzt, ist ja, dass es auch regional wahnsinnig unterschiedlich ist. Ja? Und hier sind wir ja eigentlich genau dort, wo eines der Gerichte heimisch ist, das man eigentlich der ganzen spanischen Küche zuschreibt, der Paella, ja, die es ja eigentlich sonst nicht wirklich heimisch ist, woanders. Erste Frage, was hast du ein Lieblingsessen, ein spanisches Lieblingsessen?
Na, eigentlich nicht. Ich glaube, dass die Küche wirklich extrem gut ist. Ich bin nicht unbedingt der Mittagessen-Esser. Mhm. Und eigentlich sollte man ein Paella zu Mittag essen. Ein Spanier isst es nicht, genau, auf die Nacht, weil einfach der Reis und alles, was drinnen ist, so schwer ist, dass er davon nicht gescheit schlafen kann. Also sollte man es zu Mittag essen, das tun wir auch bei dieser Reise. Aber es gibt so viel Delikatessen zwischendurch. Wir kommen dann in den nächsten Tagen unter anderem nach Mirambell. Da ist ein Landgasthaus mitten in Mirambell. Es gibt ein einziges Gasthaus und es ist so fein und so faszinierend gut. Die können einfach super kochen. Und es ist einfach unser Mittagessensplatz, wo wir voller Begeisterung gerne einkehren. Dann kommt dazu, wenn wir zuerst in Teruel waren, der erste Schinken, der in Spanien, also Jamón, der erste Schinken, der in Spanien eine Herkunftsbezeichnung bekommen hat, war der von Teruel. Weil sie der Ansicht sind, es ist eine ideale Lage auf gut 1000 Meter Höhe. Du brauchst bestimmte Schweinesorten dazu. Und es ist diese diese Windströmung, die vom Mittelmeer herauskommt, dann langsam trockener wird über die Berge hinein. Und das macht den Schinken so gut. Weil es muss ja, der Schinken wird ja nicht geräuchert, sondern Schinken wird getrocknet in Spanien. Und genau, das macht den Geschmack aus. Und Schinken von Teruel ist halt ganz besonders berühmt. Und an der Küste unten hast du wieder mein Lieblingsthema, Fisch. Wenn man wirklich ganz traditionell Paella essen will, dann fährst du zum Albufera-See hinaus und da gibt es einen Ort, der heißt El Palmar. El Palmar ist der Ort, wo die Leute aus Valencia feiern hingehen. Da wird Geburtstag gefeiert, da wird alles Mögliche gefeiert. Und dort sind die großen Lokale, wo riesige Pfannen von Paella hergerichtet werden. Das ist natürlich was Besonderes. Wenn man jetzt nicht hinausfahren will, aus der Stadt raus, sondern in der Stadt gut essen gehen will, dann ist für uns ein sehr, sehr gutes Lokal das San Miguel. Das ist mitten in Valencia drinnen, in der Altstadt. Und da weiß ich, da kannst du sowohl Paella als auch Arroz.
Ja, genau.
Arroz ist ja eine andere Variante. Du hast sogar einen Teigreis, Feuda. Ja, genau. Also da gibt es ja mehr davon. Ja. Und die kochen wahnsinnig gut. Du bist einfach in einem extrem netten Viertel drinnen. Das ist das El Carme-Viertel. Und es ist ringsherum schönste Altstadt. Und das Lokal hat vernünftige Preise und sehr, sehr gutes Essen. Und dann gibt es natürlich immer diese geschwinden Tapas. Wobei in Valencia nehmen ganz eindeutig alle baskischen Pinchos überhand.
Ja, ja,
und
immer.
Du hast halt Pincho y Triago oder du hast dann natürlich verschiedenste andere Lokale mehr, wo du das bekommst. Und dann lieben sie aber auch ihre Süßigkeiten. Also es gibt da extrem gute Kaffeehäuser und es gibt die Orchaterias. Hast du von denen schon gehört?
Nein. Ist tatsächlich okay. Das ist was Neues hier.
Orchata ist eine Erdmandelmilch und das Wort ist so dämlich, dass man eigentlich lachen müsste. Es ist weder eine Mandel noch eine Milch. Es sind ähnlich wie Kartoffeln im Boden gewachsen kleine Früchte. Also genauso mit den Blättern über dem Boden und unten drunter die Erdfrüchte. Das wird getrocknet. Und dann wird's gerieben.
Okay.
Und je nachdem, ob du Zucker in das Wasser hineingibst, hast du eine süße Orgiata. Mhm. Oder wenn du wenig Zucker hineingibst, ein sehr, sehr gutes, erfrischendes Getränk, das sowas wie eine Art Superfood ist. Diese Erdmandeln, die du da verwendest, haben für die ganzen Leute, die Allergiker sind, sind die ideal, da ist nichts drinnen.
Ja,
sie sind glutenfrei, sie haben wirklich gute, kräftigende Momente dabei. Also es ist echt ein Superfood und so eine Orchateria ist auch ein netter Platz. Und normalerweise kriegst du dann ein kleines Biskuitstangerl dazu, rührst um, beißt bei dem Biskuitstangerl immer wieder ab und das sind wunderschöne, herrliche Lokale, die du da in der Stadt Valencia drinnen findest, zum Beispiel die Orchateria La Catalina. Das sind so, da stellen sich die Leute in Schlangen an, um dort eine Orchata zu trinken. Die Leute aus Valencia. Also kulinarisch sind wir gar nicht so schlecht drauf, die in der Gegend.
Das ist ja immer das wahnsinnig Tolle an Spanien. Übrigens, keine Sorge, wir stellen euch das alles in die Shownotes hinein, damit ihr das auch nachlesen könnt und auch entsprechend findet. Da braucht niemand Hunger leiden in Spanien. So viel ist klar. Jetzt kommen wir zurück zu unserer Reise. Hören wir uns, würde ich sagen, einmal kurz noch einmal den dritten Tag an und wie es dann weitergeht und lass uns dann darüber noch ein bisschen reden. Hören wir noch einmal den Helmut Bucher.
Dritter Tag. Am Morgen Stadtrundgang in Teruel. Wir besteigen unter anderem den prächtig verzierten Turm San Salvador aus dem 14. Jahrhundert und bewundern den Turm der Kirche San Martin. Natürlich besuchen wir auch die Kirche San Pedro mit dem legendenumrankten Grab der Liebenden von Teruel sowie der schönen Mudéjar-Apsis. Östlich von Teruel liegen in der Abgeschiedenheit der Bergregion einige zauberhafte Dörfer, die sich über die Jahrhunderte hinweg den mittelalterlichen Charakter bewahren konnten. Wir stoppen in Cantavieja, dem größten Ort, der am Rande einer mächtigen Sandsteinklippe errichtet wurde, erkunden das reizvolle Mirambel mit dem schönen Portal und stehen staunend vor der Festungsstadt Morella. Nach dem Besuch der Kirche Santa Maria la Mayor geht es zur Küste nach Peniscola. Mit seiner gewaltigen Zitadelle auf einer weit ins Mittelmeer vorspringenden Halbinsel. Für das perfekte Foto von Peniscola halten wir am Strand.
Gibt also hier gleich einen Selfie-Point am Ende. Und unsere Reise hat so einen Schwenk jetzt wieder gemacht. Wir sind zurück an der Küste. Gibt es da an diesem dritten Tag, wo ja viele, viele Punkte auch angefahren werden, sowas wie einen Lieblingsort?
Ich glaube, es ist Mirambel. Mirambel ist ganz eine kleine Stadt, die ist auch ausgezeichnet worden von der EU als ein einzigartiges Projekt, wie man eine Stadt wirklich gut restaurieren kann. Dass man einfach auch da drinnen wieder Lebensraum hat. Die Stadt ist von einer großen Stadtmauer umgeben. Und der Weg hinein führt durch ein irrsinnig schönes Tor. Das ist das Mönchstor, Las Monjas. Und es ist perfekt, wie aus einem Guss aus dem Mittelalter die schönen alten Häuser nebeneinander. Du gehst hinüber zur Kirche, du gehst an den Palästen vorbei, hinunter zum Fluss, wo einstmals dann eben auch die Leute gewaschen haben. Dort war natürlich all das, was man waschen hat müssen. Und es liegt wirklich extrem schön dort. Das Gegenstück dazu ist Morella, das am Felsen oben klebt. Und das Interessante ist, wir folgen da ja der ganzen Reise schon ein bisschen diesem El Cid, diesem großen Helden Spaniens. Ob man den mögen muss, ist eh die nächste Frage, weil er ja nie so richtig einmütig für die einen, nur für die anderen war, wo immer er mehr verdient hat, hat er sich halt eingebracht. aber er hat zweimal gegen Maria ankämpfen müssen, um es zu erobern. Und wenn man da hineingeht in die Stadt, hast du genau das Gleiche wieder. Aber dann eben auf einen extrem schönen Berghang. Du gehst durch riesige mittelalterliche Mauern hinein. Die Festung ist extrem hoch, überkrönt die ganze Stadt. Und genauso wie die Dörfer, die wir vorher gesehen haben, hat es einen Grund gegeben, warum man reich war. Dort hat es irrsinnig viele Schafherden gegeben, damit Wolle, damit entweder Wolltuch oder Teppichproduktion. Ja. Und das war der Grundstein eines Reichtums, den du bis zum heutigen Tag noch immer siehst, und der ist eindeutig vorhanden.
Spannend auch die Einblicke, wie sie das von eins bis heute auch erhalten hat, so die Wirtschaftszweige, wo noch einiges übrig geblieben ist aus alter Zeit. Und auf unserer Reise sind wir jetzt wieder an der Küste zurück, kommen dann am Ende wieder zurück nach Valencia. Und das Spannende ist ja für mich irgendwie, dass man so Valencia hätte ich eigentlich immer so ein bisschen abgespeichert, also eine wahnsinnig moderne Stadt. Ich verbinde so den modernen Hafen, ich verbinde so ein bisschen Luxusjachten, Formel 1, diese Dinge verbinde so ein bisschen mit Valencia. Nach dem allem, was du mir schon so ein bisschen erzählt hast, gibt es offenbar auch ein ganz anderes Valencia, das man vielleicht bei uns gar nicht so am Schirm hat. Und was macht die Faszination von Valencia aus? Und ist es im Gegensatz zu Barcelona ähnlich überlaufen, oder ist es so ein bisschen ein, ich würde es Geheimtipp, ist es natürlich keiner, weil es eine unglaublich bekannte Stadt ist, aber ist es eine, wo man ein bisschen mehr Luft zum Atmen hat?
Also du hast eindeutig mehr Luft zum Atmen. Sie gehört zu den grünsten Städten von Spanien, aber auch nur deswegen, weil es einmal eine irre Überschwemmungskatastrophe gegeben hat im 57er Jahr, also 20. Jahrhundert, 57er Jahr. Da hat man dann sich entschlossen, der Fluss geht aus der Stadt aus und man hat den Turia weit an der Stadt im Süden vorbeigelenkt. Als ich das erste Mal nach Valencia gekommen bin, habe ich die Stadt gar nicht so eindrucksvoll empfunden. Weil das war in den 80er Jahren, da hat man noch nicht gewusst, was tue ich denn mit diesem alten Flusslauf. Und dann hat man sich entschieden, die Leute im Rathaus haben zuerst gemeint, Autobahn. Die Leute in der Stadt haben ganz eindeutig befunden, das wird ein Park. Ja. Und die haben aus dem alten Flussbett einen der größten Stadtparks Europas gemacht. Und das war auf einmal die totale Verwandlung, in die dann diese Museen vom Calatrava reingestellt worden sind. Aber dieser Turia hat ja eine Art Insel im Herzen der Stadt umflossen und dort ist schon aus römischer Zeit das alte Valencia gewesen. Dann Balancia war das maurische und dann sind halt die christlichen Bauten dazugekommen. Und das Besondere war, dass man immer ein Volk war, das eben auch am Handel orientiert war. Man hat hier unten die große Seidenbörse gehabt, aber gleichzeitig auch so quasi ein Konsulat des Meeres. Man hat dort eben wirklich über Schifffahrt entschieden. Man hat dort Schifffahrtsfälle eben auch, oder auch Streitigkeiten dort unten befrieden können. Und diese Seidenbörse, die La Loncha oder La Loggia auf Valencia, ist sowas wie eine Kathedrale aus Stein, aber nur für den Handel. Du stehst da drinnen in einer Halle aus gedrehten Säulen, die an Palmen erinnern, und die ist so gigantisch schön gemacht und dann bis in die kleinsten Details. Man hat da, weiß ich nicht, man hat da diese lustigen Dinge hineingegeben. Da ist zum Beispiel dieser zarte Hinweis, und jetzt pass aber auf, dass du nicht zu viel Alkohol trinkst. Da liegt einer am Rücken mit der Kalebasse angesetzt, der einfach schon eindeutig zu viel getrunken hat. Oder mitten in einem entzückenden Kapitell sitzt ein Frosch drinnen, der eine Klarinette bläst. Also mittendrinnen in der tollsten Architektur des 14. Jahrhunderts hast du auf einmal ganz fantastische Einfälle, die ja ausgeführt worden sind. Und dann hast du natürlich die Kathedrale. Und die Kathedrale inmitten der Altstadt ist schon was Besonderes. Die Kathedrale ist ein einzigartiger Bau, wo wir jetzt wissen, dass sie nicht nur im gotischen Stil, sondern auch in italienischer Renaissance, also in der Apsis vorne, errichtet worden ist. Aus der Nähe von Valencia kommen Päpste, die man bei uns als Borgia abgespeichert hat. Das waren ja nicht nur die feinsten Herren, die ja auch zahlreiche Kinder hatten. Das war eine spanische Familie Borja und die haben dazu beigetragen, dass auch ihre Kathedrale geschmückt und ausgeschmückt wurde. Und das, worauf man jetzt halt am meisten stolz ist, ist der Kapitelsaal, der extrem schön ist und wo angeblich der Santo Calice, also der heilige Kelch des Abendmahles stehen soll. Ist alles eine Glaubensfrage. Es könnte sein. Aber allein dieser Alabaster Altar, die Altarwand, die da drinnen steht, die Art, wie das geschmückt ist, die ganze Kathedrale ist einzigartig schön. Und dann kommt einfach nur eine mittelalterliche Altstadt herum. Du hast einen uralten Getreidespeicher, den Almudin. Du gehst hinunter ins Archäologische Museum, also ein Stock tiefer, und stehst auf einmal mitten auf dem alten römischen Forum. Du stehst in uralten westgotischen Kirchen, die sie da unten zumindest mit den Grundfesten erhalten haben. Also es gibt das alte Valencia und das ist ganz schön interessant zum Anschauen.
Und ganz schön interessant war es auch heute wieder in unserem Podcast. Danke, dass du so lebendig das für uns auch hier zumindest gedanklich zum Leben erweckt hast, uns auf eine Gedankenreise mitgenommen hast, Bilder im Kopf erzeugt hast. Zum Abschluss, gibt es irgendwelche ganz praktischen Hinweise, was man jetzt, außer natürlich dem Fotoapparat und dem Handy und all diesen Dingen, gibt es irgendetwas, wo du sagst, das solltest du auf keinen Fall vergessen, dorthin mitzunehmen?
Also ganz definitiv ordentliche Schuhe. Mhm. Es ist ja keine Wanderreise, aber jede Stadt bedeutet, du bist ziemlich viel in der Stadt unterwegs. Das heißt, du gehst sehr viel auf Stein oder auf Steinböden. Also ein guter Schuh und dann natürlich auch für die Erkundungen. Wenn wir in die Ciudad Encantada hineingehen, dann ist es zwar weicher, angenehmer Waldboden, aber es ist ja trotzdem ein Strückerl zum Gehen. Oder wenn wir hinaufgehen in Albarracín, da braucht man ein gutes Schuhwerk, weil man ja bis auf die hohe Klippe der wunderschönen Stadtmauer hinaufgehen will. Also gute Schuhe und einfach wahnsinnig viel Neugier, die man mitnimmt, weil alles, was man erwartet, kennt man in den wenigsten Fällen. Und stimmt, ja. Es erfreut einen so extrem, weil es einfach toll ist. Ja, und ein Buchtipp darf ich auch noch mitgeben.
Ja, bitte, unbedingt.
Da gibt es ein Buch, das heißt Das leere Spanien. Das leere Spanien ist meines Wissens 2016 gedruckt worden und hat in Spanien eine unendliche Resonanz ausgelöst, weil die Mehrheit der Menschen lebt in die großen städtischen Zentren. Das ganze Geld ist dort zu Hause. Und alle Landstriche, und da ist zum Beispiel Castilla-La Mancha, Aragon, ganz massiv betroffen davon, die werden leerer und leerer. Und das heißt, die Dörfer hören auf einmal auf zum Leben. Und das war ein unheimlicher Denkanreiz, den eine Regierung mittlerweile aufgenommen hat und auch einen Beauftragten. Ich hoffe, es bleibt nicht nur beim Beauftragten, sondern wirklich bei Taten, die gesetzt werden, weil es einfach schade war um so ein fantastisches Ziel. Maestrasco wäre leeres Spanien par excellence.
Ja, ist ja ein Phänomen, das man in anderen Ländern auch beobachtet, in italienische Dörfer, die zum Teil aussterben und so weiter. Leider Gottes ist es so. Schön, solange es noch ein bisschen Leben dort ist und man das auch noch schön besuchen kann, hoffen wir, dass dort auch wieder Menschen zurückkehren. Da hilft auch der Tourismus, muss man auch sagen. Ja, das ist ja eine sehr positive Auswirkung des Tourismus. Ja, liebe Elisabeth, vielen Dank, dass du heute wieder schon zum vierten Mal hier zu Gast warst bei Feuer und Flamme, dem ganz konkreten Reisepodcast von Kneißl Touristik. Nicht vergessen, Instagram und Facebook. Die Links packen wir euch in die Shownotes hinein. Und in den Shownotes haben wir auch jede Menge Tipps für euch verpackt. Diesmal gab es viel zum Essen, viel Kultur, viel neue Sachen zum Entdecken. In diesem Sinne, bewahrt euch die Neugier auf die Welt, entdeckt die Welt, bereist die Welt. Alles Liebe, danke fürs Zuhören und gute Reise.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.